Ihr lieben Menomios, ich freue mich voll, weil ich war letzte Woche wieder mal im Fernsehen. Und zwar bei Servus TV, ist ein österreichischer Privatsender. Da habe ich doch tatsächlich 6 Minuten Sendezeit gehabt, um im Magazin Servus um 3 über die Wechseljahre zu sprechen. Interessant war das danach dann. Die Moderatorin, die Judith, ist 32 Jahre alt und hat mich dann nachher gefragt, du, und wie ist das jetzt, wenn die Wechseljahre schon so rund um 35 Jahre beginnen? Ich bin 32 und ich möchte jetzt in den nächsten 1-2 Jahren Kinder. Habe ich dann überhaupt noch Chancen? Ja, natürlich, weil die Wechseljahre, die Perimenopause hat nichts mit Fertilität zu tun. Also nichts im Sinne von, ja, die Chancen wären ein wenig weniger, weil einfach die Eiqualität und auch die Eiquantität nicht mehr so gegeben ist wie in jungen Jahren. Aber ja, natürlich kann man in der Perimenopause, und bei 32 redet man natürlich nicht von einer Perimenopause, aber selbst, das ist mir wichtig nochmal zu betonen, ja, in der Perimenopause kannst du schwanger werden, weil da habe ich auch schon mal, das ist schon ganz lang her, mit dem Johannes Ott darüber gesprochen. Und der hat mir damals auch off records gesagt, Daniela, du wirst es nicht glauben, wie viele Frauen, 40, teilweise 50 plus, die einfach einen unregelmäßigen Zyklus haben, falsch informiert werden von den Ärztinnen, vom Arzt. Na okay, wenn sie einen unregelmäßigen Zyklus haben, dann können sie sowieso nicht mehr schwanger werden. Es ist wie mit den Haaren, Ladies. Die Locken wollen, die wollen gerade Haar, und die gerade Haar haben, wollen Locken. Und die keine Kinder mehr wollen, ja, genau. Also richtig unfruchtbar bist du erst, wenn du postmenopausal bist. Wann bist du postmenopausal? Ihr wisst das, ihr lieben Menomios, wenn du mindestens ein Jahr durchgängig keine Regelblutung mehr hattest. Also das sagt man immer wieder, na, man kann nicht oft genug so auch die Basics wiederholen und halt wirklich immer und überall über die Wechseljahre reden. Ich freue mich sehr, dass ich vielen von euch Mut machen kann, dass ihr eben über die Wechseljahre sprecht. Weil ja, Austausch mit der Freundin, der Arbeitskollegin, der Nachbarin, der you name it, ach, das macht das Ganze einfach gleich viel, viel leichter. Und ja, man kann auch mal drüber lachen, weil die Wechseljahre sind echt wirklich in ihren Gadgets und Ausführungen wirklich speziell. Und warum nicht einfach mit Humor nehmen oder auch eine Möglichkeit. Danke auch für euren Zuspruch und für eure immer wieder so tollen Worte und Wertschätzung für Menomio. Und ja, alle, die mich auch monetär, finanziell unterstützen möchten, ihr könnt das machen. Infos dazu in den Shownotes. Ich freue mich wirklich über jeden noch so kleinen oder auch gerne größeren Beitrag. So, Thema heute, Hitzewallungen. Ich glaube, da müssen wir auch mal drüber reden, was es denn alles gibt, um Hitzewallungen ein bisschen erträglicher zu machen. Weil immerhin sind rund 80% der Frauen in den Wechseljahren von Hitzewallungen betroffen. Drum habe ich mir gedacht, ich hole mir mal eine Expertin, um ganz viel Licht ins Dunkel zu bringen bei dem Thema Hitzewallungen und was alles hilft. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Wie immer der Aufruf auch dazu. Bitte hinterlasst auf Spotify, wenn ihr via Spotify zuhört, voll gern in den Kommentaren, wie euch die Episode gefallen hat. Und jetzt ganz viel, ja, erhellende und abkühlende Momente wünsche ich euch.
Ja, leco mio, bin ich jetzt echt im Wechsel.
Okay, dann wird's Zeit für Menomio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's. Lass uns glücklich sein. Mit Kerstin Eiginger. Hallo, ich bin's, Daniela. Ich freue mich, dass du auch heute wieder bei Menomio dabei bist. Wir machen heute bei Menomio den Deep Dive in ein Thema, das wirklich fast jede Frau mit den Wechseljahren verbindet, das aber trotzdem oft als, naja, fast Witz abgetan wird. Ich rede von Hitzewallungen und Schweißausbrüchen. Warum fährt unser inneres Thermostat plötzlich Achterbahn? Warum wachen wir nachts schweißgebadet auf? Und vor allem, was können wir tun, um unsere Lebensqualität zurückzugewinnen, ohne dass wir uns wie, ja, wie in einem Tropenhaus fühlen? Hitzewallungen sind wahrscheinlich eines der bekanntesten, sichtbarsten und auch unangenehmsten Symptome der Wechseljahre. Und das, obwohl rund 80% der Frauen in den Wechseljahren davon betroffen sind. Also, um ganz viel Licht ins Dunkel zu bringen, habe ich heute eine absolute Expertin zu Gast. Kerstin Eiginger ist niedergelassene Gynäkologin in Wien, begleitet täglich Frauen durch diese hitzigen Phasen und ist dafür bekannt, medizinische Fakten so zu erklären, dass wir sie auch wirklich gut verstehen. Gemeinsam schauen wir uns eben heute an, warum Wissen und Information schon mal die beste Abkühlung sind. Liebe Kerstin, ich freue mich sehr, dass du bei Menomio zu Gast bist.
Danke, ich freue mich auch.
Zu Beginn ist es Usus, dass wir gleich einmal etwas klarstellen, was das Thema betrifft. Also was ist aus deiner Sicht ein weit verbreiteter Irrglaube rund um Hitzewallungen?
Ich glaube, dass die Patientinnen oder die Frauen generell glauben, dass die Hitzewallungen dann erst kommen, wenn keine Regelblutung mehr da ist. Die sind oft überfordert, weil sie kommen dann in die Praxis und sagen, ich habe ja noch ganz normal meinen Zyklus, wieso fange ich jetzt plötzlich an, so zu schwitzen? Und ich glaube, das ist der größte Irrglaube.
Und ich glaube, es gibt ja auch ganz viele Frauen, die oft erst postmenopausal auf einmal diese Schweißausbrüche bekommen und so weiter.
Also richtig. Es gibt viele Varianten. Das macht das Thema ja auch so spannend.
Genau. Die Wechseljahre bleiben einfach sehr bunt und facettenreich, sagen wir mal so. Gehen wir vielleicht zu Beginn nochmal einen Schritt zurück und machen wir einen Exkurs ins Thema Biologie. Warum reagiert unser Körper eigentlich mit Hitze, wenn eben die Hormone und eben vor allem das Östrogen sinken? Was passiert da eigentlich genau in unserem Gehirn, also im Temperaturzentrum?
Alles hat mit unserem Gehirn zu tun. Wenn das Östrogen, das hast du schon erwähnt, zu sinken beginnt, und vor allem, das ist auch, glaube ich, ein Irrglaube, nicht nur das Sinken, sondern diese Schwankungen machen das Problem. Wenn dieses Östrogen immer wieder schwankt, gibt es im Gehirn den Hypothalamus. Das ist so unser Zentrum, der auch für die Temperaturregulierung zuständig ist. Und der hat eine bestimmte Bandbreite. Und wenn das Östrogen normal hoch ist, haben wir eine große Bandbreite. Wenn das jetzt beginnt zu sinken oder zu schwanken, ist dieser Modus ein bisschen kleiner. Das Problem ist dann, jede Art von Schwankung ist dann nicht mehr so leicht zu regulieren. Das heißt, der Hypothalamus sagt, Achtung, Achtung, es wird jetzt heiß und die Gefäße fangen an, sich zu erweitern und der Körper beginnt zu schwitzen und die Patientin, der wird plötzlich heiß.
Und es ist ja oft auch viel mehr, also so eine Hitzewallung ist ja eben nicht nur das Schwitzen. Frauen empfinden das auch ganz, ganz unterschiedlich. Und viele Frauen fühlen sich gerade in dieser Zeit so ja fast wie eine Fehlkonstruktion. Viele machen auch schon was, also Thema Lifestyle, Ernährung und so weiter. Aber es ist einfach noch nicht der Schlüssel, sage ich mal, dabei gewesen. Es ist ja auch so, dass laut Studien 21% der Frauen gar nicht wissen, was da körperlich eigentlich genau passiert. Und es ist ja oft auch gar nicht so einfach, eine normale Hitzewallung von ernsten Kreislaufbeschwerden zu unterscheiden. Gibt es da irgendwie was, was man woran festmachen kann?
Ja, durchaus. Also eine Hitzewallung ist etwas, was eigentlich kurz auftritt, gute 5 bis 10 Minuten andauern kann. Es kommt meistens auch, dass es bei der Brust beginnt, warm zu werden, strahlt dann auf, beim Hals und dann im Gesicht und man fängt an zu schwitzen. Wenn das jetzt in eine Richtung geht, dass Kreislaufprobleme da sind, dann ist das meistens eine längere Zeit. Man hat das Gefühl, dass man ohnmächtig wird, man hat Herzrasen über längere Zeit. Ja, Hitzewallungen sind etwas Kurzes, das hält kurz an. Alles, was dann über 15 Minuten geht und wirklich so ist, dass man sich hinsetzen muss, kurzatmig ist, Herzrasen hat, stark schwitzt, aber auch in den Händen, in den Füßen, ja, Oberschenkel, da muss man dann schon genauer hinschauen, warum das so ist.
So manifestieren sich ja auch Panikattacken. Ich war Patientin, ganz junge Patientin, also mit rund 20, da gab es das Wort noch gar nicht. Da haben sich diese Panikattacken so angefühlt. Also, und auch Panikattacken, Herzrasen sind ja genauso Symptome der Wechseljahre der Perimenopause.
Richtig.
Wenn jetzt der Leidensdruck beim Thema Schwitzen, Hitzewallungen steigt, ist meistens der erste Gang von Frauen einmal in die Apotheke. Jetzt gibt's in Österreich sowie in Deutschland die Menopause-Gesellschaft. Die geben regelmäßige Empfehlungen heraus, was nach aktuellem Stand der Wissenschaft wirklich hilft oder helfen soll. Das ist das sogenannte Konsensuspapier. Und darin werden Isoflavone als Mittel der ersten Wahl genannt. Jetzt einmal ganz einfach erklärt, Kerstin. Was sind Isoflavone und warum sind sie ja der Goldstandard unter den pflanzlichen Heilmitteln?
Also man sollte ja prinzipiell immer zuerst mal pflanzlich beginnen. Das wollen ja auch viele und das ist auch gut so. Wichtig ist, Isoflavone sind Phytoöstrogene. Das bedeutet, dass sie wie die Östrogene an den Östrogenrezeptoren andocken können und genauso gut wirken können. Wenn es natürlich dann so ist, dass die Lebensqualität doch stärker leidet, muss man dann aber auch weiter schauen, ob es nicht doch noch andere Sachen gibt, die man dann starten kann.
Jetzt ist ja das mit den Isoflavonen so mit einem großen Aber auch irgendwie verknüpft, weil es gibt eben viele Frauen, die sagen, ich habe Sojakapseln ausprobiert, aber bei mir hat das genau gar nichts gebracht. Und da kommen wir jetzt zu einem Begriff, den ich auch noch nicht gehört habe und den wahrscheinlich jetzt viele Hörerinnen auch zum ersten Mal hören, Equol. Erste Frage, ich würde mal ganz gern aufklären. Was ist das eigentlich, dass eben das Thema Soja bei uns und Equol jetzt in diesem neuen Aspekt eine große Rolle spielt? Vielleicht fangen wir da einmal an, weil es ja auch so ist, dass man auch ganz oft hört, dass Frauen in Asien viel weniger mit Wechseljahrsbeschwerden wie beispielsweise eben diese Hitzewallungen zu tun haben als wir in Europa. Und da hat man ja lang geglaubt, das liegt einfach dran, dass die einfach viel mehr Soja essen. Aber die Wissenschaft hat jetzt herausgefunden, es ist viel komplizierter. Also ja. Es reicht nicht nur Soja zu essen. Und doch habe ich gelesen in diesem Zusammenhang, dass wir Europäerinnen einen kleinen Nachteil gegenüber asiatischen Frauen haben, was unseren Darm betrifft. Also kannst du das einmal vielleicht ganz kurz bildlich erklären? Und auch, warum Equol der entscheidende Schlüssel ist, damit die Pflanzenkraft überhaupt bei uns ankommen kann.
Ja, also bei Europäerinnen sagt man, dass 20-30% nur diese Darmbakterien haben, die genau von diesen Isoflavonen, diesen Metaboliten, also dieses Equol, produzieren können. Ja, Asiatinnen sind wir bei 50-60%. Hat aber auch mit Ernährung zu tun. Also nicht nur das. Die essen einfach mehr Sojaprodukte, was auch gut ist. Das ist man auch drauf gekommen. Aber natürlich braucht man auch dieses Bakterium im Darm, die das dann auch verstoffwechseln können. Und wenn das nicht gemacht wird, kommen die Patientinnen oft nach 3 Monaten und sagen, dieses Präparat hat leider gar nichts geholfen.
Mhm. Also das heißt, wenn ihr das jetzt richtig versteht, dieses Equol ist sozusagen so eine Turbo-Variante von dem Pflanzenstoff aus dem Soja, aber es gibt ja trotzdem einen Haken. Unser Körper muss das eben erst selbst herstellen. Und da eben, wie du schon gesagt hast, haben wir eben Europäerinnen statistisch gesehen eben diesen Nachteil, richtig?
Ja, genau, richtig. Man muss es auch wissen. Das ist interessanterweise, kann man da auch eine Stuhluntersuchung machen, das kann man auch untersuchen lassen. Gott sei Dank gibt es Präparate, die genau das auch beinhalten. Und man kann auch mittlerweile, gibt es auch Präparate, wo man substituieren kann.
Und das haben wir jetzt wissen. Genau, da sind wir jetzt genau auf dem Punkt, weil es ist ja eigentlich total frustrierend, wenn ich mir eben was kaufe und der eigene Darm sagt dann, nö, kenne ich nicht, kann ich nicht damit arbeiten, verwerte ich nicht. Also umso spannender, dass eben genau da die Entwicklung von Menogynial Plus ansetzt und Gynial ist eben ein österreichisches Pharmaunternehmen und das eben auch heute freundlicherweise mein Werbepartner ist. Die haben sich da eben gedacht, also wenn der Darm das Equol nicht selbst bauen kann, dann liefern wir es eben in unserem Produkt eben schon fix fertig mit. Ist das eben auch der Grund, warum du dieses Produkt oder diese Art der Pflanzenheilmittel in deiner Praxis oft als Option in Betracht ziehst?
Ja, genau. Weil ich das Gefühl habe, dass doch viel, viel mehr Patientinnen mit diesem Präparat viel besser zurechtkommen und dann auch viel besser in den Wechseljahren reinrutschen können. Also das ist unbedingt. Und es ist ein österreichisches Produkt. Ich finde sowieso, wir müssen Österreich mehr fordern und fördern.
Ich finde das auch mega cool, dass der Österreicher mal wirklich federführend ist und da was Tolles am Markt hat. Die ganzen Informationen lest ihr dann natürlich in den Shownotes nach. Jetzt haben wir schon gesagt, man beginnt erstmals mit pflanzlicher Unterstützung oder du rätst es auch deinen Patientinnen. Aber wann sagst du als Ärztin, wann ist der Punkt erreicht, wo man vielleicht doch über eine Hormonersatztherapie nachdenken sollte beim Thema Hitzewallungen?
Das ist eigentlich, finde ich, ganz einfach. Wenn die Patientin nicht mehr so ihren Alltag bewältigen kann, wie sie es vorher gemacht hat, dann muss man einfach einen anderen Kurs einlegen. Und gerade bioidente Hormone, das ist Gott sei Dank etwas, was ja immer mehr auch zu uns Gynäkologen durchdringt. Da ist es einfach wichtig, dass man gut aufgeklärt wird, dass man überhaupt erwähnen oder der Patientin erklären, wie wichtig das auch ist, nämlich für den gesamten Körper, dass das nicht nur die Beschwerden lindert, sondern einfach ein Booster ist für unsere Knochen, für unsere Gefäße, für unser Gehirn. Das ist einfach für die nächsten Jahre ganz wichtig, dass wir da gepusht werden.
Jetzt haben wir schon angesprochen, diese biochemische Unterstützung durch Equol, eben, dass das für uns so, so wichtig ist, eben auch, dass das Produkt Menogenial Plus gibt. Aber wenn wir uns ehrlich sind, wissen wir ja auch beide, also einfach eine Kapsel am Tag werfen, sage ich jetzt einmal ganz flapsig, reicht ja oft nicht aus. Es ist ein wichtiger Baustein, das ist überhaupt kein Thema, aber eben nicht das ganze Haus, wenn man so will. Und wenn jetzt Frauen zu dir kommen und sagen, ich will meine Wechseljahre wirklich aktiv angehen. Ich will, dass das eine Phase wird, die, ja, so wie die Daniela in Meno Mio sagt, eine Chance und kein Problem. Also welche Rolle spielen Ernährung, Bewegung oder auch Stressmanagement? Ich diskutiere das ganz oft, aber ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass das eben von Ärztinnen genauso angesprochen wird. Also was kann man denn selbst tun? Und ich glaube, egal ob jetzt mit Menogenial Plus oder mit bioidenten Hormonen, um dieses ja innere Feuer, wenn man so will, nicht noch mehr zu schüren.
Ich sage immer den Patientinnen, mir ist das immer ganz wichtig, die Menopause und auch die Perimenopause, weil die ist meistens ja die anstrengende Phase, muss man auch ehrlicherweise sagen, das ist ein Neuanfang, dass man wieder zu sich, zu seinem Körper steht und dass man auf den auch aufpasst, weil die nächsten 50 Jahre werden nicht einfacher, wir werden älter und deshalb ist wichtig, dass wir alles machen, was unserem Körper gut tut. Was ist das? Ernährung, das ist der wichtigste Baustein meiner Meinung nach. Ernährung ist extrem wichtig. Es fängt ja schon auch bei den Kindern an, bei den Babys. Was gibt man ihnen? Muttermilch, Babynahrung. Da achten wir ja extrem auf das. Warum schauen wir nicht in den Jahren danach auf uns? Also wir werden da so ein bisschen in den Hintergrund gestellt. Das ist auch so ein Thema. Wir müssen jetzt wieder in den Vordergrund. Wir sind jetzt wichtig. Jetzt ist meistens schon die Kindererziehung und die Karriere meistens, das hat man dann meistens schon im Griff und jetzt muss man da wieder zurückkommen. Das heißt, Ernährung ist eigentlich das Allerwichtigste. Schauen wirklich, dass das Nahrungsmittel sind, die wirklich gut verarbeitet werden. Nichts kaufen oder nichts bestellen, weg. Man muss wieder ein bisschen an den Herd, das klingt vielleicht so wieder zurück an den Herd, aber man muss sich wieder Zeit nehmen für gute Lebensmittel, für gute Qualität und dass man gute Sachen sich kocht, ja. Das ist ganz wichtig. Bewegung, das ist das Zweite. Wir hören es nicht gerne, wir machen es wahrscheinlich auch nicht gerne, ich gehöre da auch dazu, aber wenn man dann im Fitnessstudio ist oder wenn man dann seine Laufstrecke hat, dann fühlt man sich eigentlich gut. Also es ist dieser innere Schweinehund, den muss man einfach überwinden, Tag, täglich. Da ist Krafttraining, ja. Man darf ruhig laufen, das ist auch gut, das tut der Seele gut, aber wichtig ist 2 bis 3 Mal pro Woche Krafttraining und wirklich Krafttraining mit Gewichten und nicht nur mit dem körpereigenen Gewicht. Und da wirklich empfehle ich auch immer, sich jemanden zu leisten, der einem das einmal zeigt, dass man da nicht diese Angst hat vor diesen Geräten, weil ich bin da auch davor gestanden und mir gedacht, oh Gott, was mache ich jetzt mit dem? Wenn da wirklich jemand ist, der das erklärt, wo man einen Plan hat, dann ist man auch der Fokus genau auf das. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und Lifestyle, ja, Lifestyle ist wichtig und Stress reduzieren. Das ist leider sehr leicht gesagt. Fällt mir auch schwer, fällt einem jeden schwer, weil was will man ändern? Man ist so in seinem Hamsterradl, aber es ist einfach essentiell, dass man sich Phasen schafft, wo man zur Ruhe kommt, wo man mal nichts tut, wo man einfach nur mal entspannt. Ja, und das kann man sich dann aussuchen. Die einen haben es in Reisen, die anderen haben es in Gartenarbeit, die anderen laufen eine Stunde und sagen, das ist meine Me-Time, die anderen gehen die Nägel machen. Es ist egal, in welche Richtung, oder Freundinnen treffen. Ja, das ist sowieso wichtig, weil man muss einfach auch mehr darüber reden. Das muss einfach viel, viel mehr publik werden.
Ich glaube, ganz viel Menomius verdrehen schon die Augen, mach schon wieder Ernährung, mach schon wieder Krafttraining. Aber ich sehe es ja an mir. Also nach fast 100 Folgen, wo ich das auch immer wieder gehört habe und eh alles schon so ein bisschen gemacht habe, also typisch die österreichische Lösung. Schauen wir mal, dann geht schon was. Bis ich das dann wirklich priorisiert habe. Genauso wie du sagst, ich habe meinen Trainer geholt, ich habe das unter Anleitung gemacht. Bei mir war es tatsächlich so, der Einstieg mit dem Krafttraining, dass sich dann automatisch der Gustav schon umgestellt hat. Und dann auf einmal wird das Thema Ernährung interessant. Und ihr wisst, dass die schon länger zuhören und die wirklich jede Episode hören. Ich bin seit Jänner zuckerfrei. Ist für mich ein riesen Gamechanger, auch weil ich meinen Körper besser verstehe. Da habe ich eine Genanalyse gemacht bei Permedio. Alle, die jetzt denken, was hat sie gemacht? Auch da voll gern nachhören, habe ich mit der Kathi Schneider schon gesprochen. Und meine Symptome, die jetzt, ich würde sagen, ich bin so das Drittel so lala durch die Wechseljahre, die sind wirklich fast alle wie weggeblasen. Das Thema Stressmanagement war auch meine größte Krux, weil Brennen für etwas und Verbrennen an etwas ist da gerade ein sehr, sehr schmaler. Aber auch das nehme ich jetzt einfach richtig ernst. Und yo, Ladies, es macht einen Unterschied. Wenn ihr es mir nicht glaubt, die Frau Doktor hat es auch gerade gesagt. Kerstin, was ich dir auch noch fragen möchte, das Thema Geduld ist ja auch so eines in den Wechseljahren. Und gerade bei pflanzlichen Mitteln ist ja nicht so, dass ich was wirf und dann wirkt es gleich. Gibt es da so einen Richtwert, wo du sagen kannst, okay, diese Zeit musst du dir mal nehmen, um dem Medikament, dem Präparat eine Chance zu geben, wirken zu können?
Ja, pflanzliche sage ich immer 3 bis 6 Monate. Und auch wirklich jeden Tag nehmen. Es sind oft Einnahmefehler, dass das nicht täglich genommen wird. Man probiert es, dann ist die Probepackung vorbei, dann kauft man sich eine Woche später wieder was, dann hat man es wieder vergessen. Also täglich am besten immer zur gleichen Tageszeit. Das soll im Rhythmus sein. Ich empfehle das auch immer gleich in der Früh zu nehmen. Habe ich die Erfahrung, dass Patientinnen sagen, das wirkt ein bisschen besser als am Abend. In der Früh einnehmen, jeden Tag. Das muss einfach zum Alltag dazugehören. 3 bis 6 Monate. Wenn ich das Präparat dann empfehle oder verschreibe, ist immer dann meistens so nach 3 bis 5 Monaten, dass man sich noch einmal sieht, dass man sich zusammensetzt und sagt, hat sich was getan, ist es was anders, fühlt sich was besser an, fühlt sich was schlechter an. Oder, das muss man fairerweise auch sagen, das sage ich auch, es kann auch sein, dass gar nichts hilft. Punkt. Ja.
Jetzt sind ja die Hitzewallungen eben so eines der plakativsten Symptome der Wechseljahre. Und da haben wir gedacht, ich schaue mal, was Frauen zum Thema Hitzewallungen am häufigsten googeln. Das war ganz spannend. Da poppen Fragen auf wie, was hilft sofort nachts? Oder warum schwitze ich plötzlich auch im Gesicht? Wenn wir uns die Inhaltsstoffe von Menogynial Plus, wenn wir auf das Präparat nochmal zurückkommen, anschauen, finden wir dort eben neben diesem Equol, was wir schon besprochen haben, auch Salbei und Hopfen. Warum sind das genau die richtigen Partner, sage ich mal, wenn es um das Thema Schweißausbrüche und die nächtliche Unruhe geht?
Ja, Salbei steht ja auch, also auch das Salbei-D, dass die Schweißreduktion dadurch vermindert wird. Das kennen wir auch, das ist auch oft, wenn man irgendwo im Urlaub ist, dass auch oft viele dann ein Salbei-D trinken. Und das ist wirklich sehr, sehr effektiv. Das ist auf alle Fälle wichtig, dass das auch mit dabei ist. Und der Hopfen, der entspannt uns, der hat so eine entspannende Eigenschaft, so eine Wirkung eben auch, und das ist auch ganz interessant, wirkt auch aufs Gehirn, der Hopfen. Ja, das gibt es verschiedene auch wieder Metaboliten, die dann auch an den Östrogenrezeptor andocken und somit auch wieder dem Hirn das Signal geben, entspannen, entspannen.
Spannend. Jetzt sind ja viele Frauen auch im Nahrungsergänzungsmittel-Game drinnen. Gibt es da irgendwelche Kontraindikatoren von, ich sage jetzt einmal, Magnesium, Zink, you name it, oder kann man es mit allen nehmen oder muss man auf irgendwas aufpassen?
Ich würde auf alle Fälle Abstand halten. Also das würde ich wirklich, wie gesagt, das eine in der Früh und spätestens nach 2 Stunden kann man dann andere Sachen auch nehmen. Also da muss man nicht unbedingt Abstand einfach. Alles auf einmal nehmen ist immer schlecht in der Medizin.
Okay. Meine Google-Recherche war die häufigst gestellte Frage bei Google zum Thema Wechseljahre ist tatsächlich, wie viele Jahre dauert das eigentlich? Gibt es medizinische Entwarnung, Richtwert oder ist man der Hitze jahrelang hilflos ausgeliefert?
Naja, es gibt so eine US-Studie, die hat gezeigt, dass das bis zu 7 Jahre dauern kann. Das ist schon eine lange Zeit. Oft ist es so, wenn das sehr früh begonnen hat, ist es oft auch länger. Und man muss so in der Regel, sage ich immer, 2 bis 3 Jahre muss man sich wahrscheinlich mit diesem Thema beschäftigen.
Und hast du irgendwie so einen Hack, wenn man jetzt im Büro ist, man halt vielleicht irgendwo am Vortrag oder spricht gerade mit dem Vorgesetzten oder pitcht gerade irgendwas oder in einem Meeting kommt auf einmal diese Hitzewallung? Hast du da irgendwelche Tipps, wie man am besten damit umgehen kann?
Das eine ist, das haben wir auch schon unseren Kindern gelernt, die Kleidung, dieses Zwiebelartige. Schaut, dass man wirklich sich so anzieht, dass man auch in einem Meeting sich die Jacke ausziehen kann, vielleicht auch das T-Shirt ein bisschen öffnen kann, ja, dass man schaut, dass der Hals frei ist, weil auch oft, bevor ja die Hitzewallung beginnen, auch das Herzrasen zuerst ist. Das hat auch wieder mit dieser Vasodilatation, also mit den Gefäßen, dass die erweitert werden, auch zu tun. Das hilft auch, dass der Hals frei ist, also weg von diesen Rollkragenpullover, ganz schlecht in dieser Zeit. Rollkragenpullover würde ich nicht empfehlen. Also wirklich Vorausschnitt ist am besten, da ist man wirklich schön frei und wirklich vielleicht auch den Raum verlassen, weil oft ist auch die Bewegung, ja, dass man kurz mal aufsteht, aus dem Raum rausgeht, ein Waschbecken aufsucht, schaut, unter den Armen versucht, ein bisschen mit Wasser, kaltes Wasser, das bringt oft schon einmal diese erste Abkühlung. Oder eine Patientin hat das auch, das fand ich auch interessant, die hat sich Coolbags in der Tasche immer mitgenommen, ja, also auch gerade wenn sie in Meetings war und die hat sie sich dann einfach unter den Tisch dann draufgegeben auf die Arme, also unter den Armgelenk und das hat ihr auch schon geholfen. Also versuchen, eventuell wahrscheinlich aus dieser Situation, weil die ist einem ja sehr unangenehm, kurz zu entfliehen, kaltes Wasser oder auch ein kaltes Glas Wasser auch zu trinken, hilft ganz gut.
Und einmal durchatmen, ganz kurz einmal durchschnaufen.
Also ich finde, Atmen ist immer gut, ja.
Genau, Atem ist so ein einfaches Tool und das hat man einfach immer mit. Und einfach einmal atmen und auch die Situation vielleicht annehmen. Ich kann es jetzt nicht ändern. Kerstin, hast du irgendeinen ultimativen Rat für glückliche Wechseljahre trotz Hitzewallung?
Ich glaube, man muss wirklich schauen, dass man die Ärztin, also die Gynäkologin, kann auch die Hausärztin sein, dass man sich der anvertrauen kann und dass man gehört wird und dass sich die auch auskennt. Ja, man kann nicht alles wissen, sage ich auch immer. Ich kann nicht jedes Gebiet, das ist leider sehr, sehr groß. Heißt ja auch Facharzt für Gynäkologen Geburtshilfe. Das ist einfach riesig und da muss man dann einfach so fair sein, dass man sagt, das ist vielleicht jetzt nicht ganz mein Thema, aber ich kenne jemanden, wo man hingehen kann. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man, so wie dein Podcast, dass man einfach wirklich jemanden hat, wo man weiß, okay, der weiß vielleicht, wo man sich hinwenden kann. Also ein Netzwerk, auch an Ärztinnen und Ärzten natürlich, wo man sich hinwenden kann und wo man gut beraten wird. Ja?
Und Beratung ist alles. Voll, aber das ist ja gerade das Schwierige. Ja, darum bin ich ja voll happy, dass ich wieder mal eine Wiener Gynäkologin habe, weil die meisten Gesprächspartner kommen bei mir tatsächlich aus Deutschland, weil da das Thema auch schon viel publiker, offener besprochen wird. Und wir haben vorher kurz gesprochen und du hast auch gesagt, ich bin noch gar nicht so lange im Wechseljahre-Game und habe auch festgestellt, ich habe da ganz viel Aufholbedarf. Drum wirklich, ich lege meine Kuhle aus der Hand. Großen Applaus für dich, liebe Kerstin, dass du das auch auf dich nimmst. Dass du sagst, ich bin Gynäkologin, ich kümmere mich um Frauen in den Wechseljahren. Frage Nummer 1, nimmst du nur Patientinnen?
Ja, ja.
Sehr cool. Und du hast in Wien, wo hast du deine Praxis?
Ja, in der Auhofstraße im 13. Bezirk, Auhofstraße 118.
Genau, also Shownotes, wie man dich findet, du bist doch auf
genau.
Instagram,
ja.
In den Shownotes dann, genau, so hast es ganz richtig. Also wirklich, ich finde das auch total mutig von dir, dass du sagst, ich muss mir das auch anschauen. Ich lerne auch viel mit meinen Patientinnen mit. Und ich würde mir wünschen, dass da noch viel mehr Kolleginnen und Kollegen mitziehen.
Unbedingt. Und wir müssen den Nachwuchs fördern da in der Richtung. Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das muss auch.
Auch, dass es vielleicht einmal gelehrt wird.
Ja,
schon mal ein erster
auf der
Schritt,
Uni, das wär perfekt.
Ja. Wir sind geduldig. Kerstin, ich darf dir zum Abschluss die Fragen aus meiner Community stellen. Da schreibt die Cordy Meyer: Warum fröstle ich nach einer Hitzewallung oft total extrem? Dieses Wechselbad aus Schwitzen und Zittern macht mich fertig.
Ja, das ist leider auch wieder, das Leben ist Hormone, sage ich immer, hat wieder mit unserem Hypothalamus zu tun. Der ist natürlich, dieses Zentrum ist jetzt wieder ein bisschen eingeengt, weil die Östrogene natürlich schwanken. Und wenn dann die Gefäße sich erweitern, fängt man wieder an zu schwitzen. Das heißt Alarm, Alarm. Der Körper sagt, es ist zu warm, obwohl es ja gar nicht zu warm ist. Man schwitzt. Und mit dem Schwitzen, gerade weil hier im Gesichtbereich sehr viel Wärme verloren geht, fängt der Körper dann an zu sagen, oh, 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 Achtung, jetzt ist Kälte, ich muss jetzt wieder meinen Körper wärmen. Wie macht er das? Indem man die Muskeln sich zusammenzieht, man zittert und somit Wärme produziert wird. Deshalb zittern wir auch, wenn uns kalt ist, damit wir wieder Wärme produzieren. Und deshalb kommt nach diesen Wallungen dann dieses Frösteln.
Was kann man der Cordy Meyer raten? Was kann der helfen?
Ernährung. Da leider wieder schauen, dass man da versucht zu schauen, auch in Richtung Ernährungsergänzungsmittel. Ja, gerade ist man drauf gekommen, dass wenn man auch mit bioidenten Hormonen arbeitet, dass gerade ein Vitamin-D-Mangel, auch Eisenmangel, auch Omega-3-Mangel etwas damit macht, dass es gar nicht so gut aufgenommen wird. Also da auch einmal schauen, wie schaut es da aus? Und natürlich, Schlafhygiene ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, schauen, dass der Raum nicht zu warm ist. Gute 19 Grad, 19, 18 Grad wäre perfekt. Und auch, dass man wieder da die Möglichkeit hat, sich wirklich zwiebelartig zu entblößen. Ja, manche schlafen auch ganz nackt mittlerweile, wenn sie wissen, sie haben diese Hitze, weil das so unangenehm ist. Und auch mit der Bettdecke schauen, dass das Qualität hat, ja, dass es eine gute Baumwolle ist. Seide ist auch ein ganz guter Tipp. Habe ich auch immer wieder gehört, dass das angenehm ist und man das besser dann aufgenommen wird, wenn man schwitzt.
Ganz kurze Unterbrechung.
Du willst Menomio unterstützen, aber kein Geld dafür ausgeben? Kann ich gut verstehen. Aber dann bitte bewerte jetzt auf der Plattform, wo du gerade den Podcast hörst, Menomio mit 5 Sternen. Ich warte gern kurz. Danke.
Die Monique Solan schreibt: Ich bin 49, in der Perimenopause und habe gleichzeitig Herzrasen und kriege plötzlich Panikattacken, wenn die Hitzewelle kommt. Ist es normal, dass Hitzewallungen auch Angstgefühle auslösen? Und hängen die Schlafstörungen direkt mit dem Schwitzen zusammen oder ist das eine eigene Baustelle? Es dreht sich immer so um denselben Kreis,
genau.
Aber vielleicht kannst du es nochmal beantworten, bitte.
Tatsächlich gehört das alles zusammen, weil alles mit den Östrogenen zu tun hat, unter anderem auch das Progesteron, aber wir sind jetzt bei den Hitzewallungen ja. Alles mit dem Hypothalamus, der bestimmt sehr viel, der reguliert uns sehr viel und auch natürlich wieder dieses Thema, dass man glaubt, man kann nicht mehr atmen, man hat plötzlich Panik, es wird eng um die Brust, hat alles damit zu tun, dass der Hypothalamus einfach das reguliert und runterfährt, das System, und den Gewissen, so wie in Gefäßen, im Gehirn, also überall sagt, Achtung, Achtung, wir müssen aufpassen. Und mit dem, was wir eh schon besprochen haben, zuerst dieses Schwitzen, dann kommt das Frösteln, zuerst kommt meistens, und deshalb werden die Frauen wach, das wissen sie nämlich auch nicht, dass zuerst eigentlich das Herzklopfen das Thema ist. Und deshalb werden sie wach, nicht weil sie so stark schwitzen, weil es mit dem Herzklopfen beginnt, dann die Wallung und dann das Frösteln.
Danny.t.75 schreibt, ich möchte meinen Körper nicht mit Chemie vollstopfen. Mein Arzt hat mir Traubensilberkerzen verschrieben für meine schlaflosen heißen Nächte. Nach mehr als 3 Monaten kann ich sagen, mit 0 Erfolg. Wann ist der Punkt erreicht, an dem natürliche Methoden einfach nicht mehr ausreichen? Gibt es medizinische Kriterien, wenn man doch über Hormone nachdenken sollte? Haben wir auch schon kurz gesprochen?
Haben wir auch schon. Wie gesagt, wenn man, oder besser gesagt, ich sage allen Patienten, Schlafmangel ist die schlimmste Foltermethode. Das muss man einfach so sagen. Und wenn das wirklich so ist, dass man nicht mehr schlafen kann, weil einfach auch diese Hitzewallungen oder einfach generell man nicht schlafen kann, dann muss man was tun, ja. Und wenn man vielleicht mit dem Rotklee, das ist was Gutes, aber vielleicht würde ich der Patientin dann noch raten, von Minogenial vielleicht eventuell dieses Präparat zu versuchen. Da kann man schon noch versuchen. Manche Patienten lassen sich auch darauf ein, dass man sagt, man probiert das Präparat einmal zuerst, dann 3 Monate später das. Irgendwann einmal ist so, jetzt haben wir aber wirklich alles schon probiert, jetzt will ich was aktiv tun. Und da sind wir dann schon bei den bioidenten Hormonen.
Ich finde, ich weiß nicht, wie du es als Ärztin siehst, wir haben vorher ganz kurz gesprochen, das Thema bioidente Hormone, wo so viele Frauen immer noch so viel Angst davor haben. In Deutschland wird schon ganz anders diskutiert, wird es schon präventiv diskutiert.
Ja, wunderbar.
Bitte, ganz wichtig, jede Frau darf das selbstverständlich für sich persönlich entscheiden. Dennoch, ich glaube, gerade wenn man so leidet, dass man Wochen, Monate lang nicht mehr schläft, das ist nichts, wo man durch muss.
Richtig. Das Problem ist, man hat das aber, glaube ich, schon, ich habe das selbst von meiner Mutter, das haben früher die Gynäkologen, das waren ja mehr Männer als Frauen, jetzt sind es Gott sei Dank mehr Frauen als Männer. Ich freue mich sehr, dass es immer wieder so ist, dass ist ja nicht schlimm, da müssen sie jetzt durch. Ja, das wird schon wieder, das dauert nicht so lange. Und das ist auch, meine Mutter hat gesagt, das war normal, dass man einfach gesagt hat, okay, man lebt jetzt damit. Ja, das ist mal das Erste, was wir ändern müssen. Man muss überhaupt mit nichts leben. Ja, sollen wir mal einem Mann zeigen, der das wochenlang hat, dass er nicht schlafen kann, dass er sich 3-mal in der Nacht umziehen muss. Das will ich mir mal anschauen, dass ein Mann dann sagt, ah, da muss ich durch, das geht schon, ist ja nicht so schlimm. Also verstehe ich überhaupt nicht. Also das ist das Erste, was man sagen muss. Man muss, so wie du auch gesagt hast, man muss nichts mehr aushalten. Nein, wieso? Außerdem ist es ja viel mehr als das Aushalten. Wir haben ja auch schon von Prävention geredet. Man ist ja Gott sei Dank schon so weit, dass man sagt, es hat ja so viele Vorteile, ja. Gerade auch Richtung Brain Fog, ja, Stimmungsschwankungen. Das Erste, es ist oft so, wenn Patientinnen kommen, sehe ich bei Medikamenten, sie nehmen ein Antidepressivum. Warum? Weil sie sich denken, komisch, ich halte nicht mehr so viel aus, ich bin zu weinerlich. Was macht man? Man geht zum Psychiater und sagt, ich halte das nicht mehr aus, ich weiß nicht mehr, wie ich leben soll, was ich machen soll. Der verschreibt ein Antidepressivum und das ist das Erste, was ich einmal schon hinterfrage. Wie schaut's da aus? Wie lang nimmt man das? Wie schaut's mit der Regelblutung aus? Ja, und das ist wirklich ganz wichtig. Wenn man noch die Regelblutung zyklisch hat, also wirklich regelmäßig, ist man trotzdem, kann man da schon drinnen sein. Und das ist die Perimenopause. Und nicht, wir reden nicht mehr nur von der Menopause. Es ist eigentlich alles, was davor ist, noch viel, viel wichtiger. Viel, viel wichtiger.
Genau, also auch die Judith Bilder nennt das so charmant, also die Wechseljahre beginnen biologisch rund um 35 Richtig. Jahre bei einer gesunden Frau.
Ja.
Die Judith nennt das In-Between Years, da schon auch gesprochen. Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass man sich wirklich in das Thema bioidente Hormone hineinfuchst. Das ist natürlich in fast jeder Episode von Menomeo ein Mitthema. Für mich der Anlass, mir wirklich jetzt auch eine Gesprächspartnerin zu suchen, dass man vielleicht das Thema nochmal von vorne und tatsächlich aufkrempeln, anfangen, anpacken, so heißt es genau. Voll gern in den Shownotes mache ich eine Umfrage, ob ihr das möchtet, weil Menomeo ist ja auch für euch, da gerne abstimmen. Liebe Kerstin, vielen, vielen Dank für deine Expertise zum Thema Schwitzen, ganz lapidar gesagt. Super und danke, dass du in Österreich eine Gynäkologin bist, die sich um das Thema so annimmt. Wie gesagt, in den Shownotes Kontakt zu dir. Auch du bist auf Instagram. Ich bin sicher, die ein oder andere Menomeo darf dich vielleicht anschreiben.
Natürlich.
Ich nehme von heute auf jeden Fall mit, dass man eben ja, nicht nur schwitzen müssen, dass das absolut nicht zum lapidar abwinken ist und dass es einfach Lösungen gibt, die genau da ansetzen, wo eben ja die Biologie, wenn man so will, Unterstützung braucht. Ein großes Danke an dieser Stelle an Gyneal für die Unterstützung dieser Folge, weil es ist so wichtig, dass wir auch über dieses Equol einmal und die moderne Pflanzenkraft gesprochen haben. Wer mehr wissen will, gibt es alle Infos zum Menogyneal Plus und zum Equol-Unterschied. Die Infos, wie gesagt, in den Shownotes. Und natürlich eben auch der Kerstin Eiginger, ihre Praxis und wie man sie erreicht. Nochmal ein herzliches Danke für deine Zeit.
Ich danke dir, dass du dich diesem Thema annimmst. Ich finde das wunderbar.
Dankeschön. Menomeo erscheint immer freitags überall, wo es Podcasts gibt. Die Folgen wechseln sich immer zwischen Expertinnen und Expertentalks und dem Wechselwirkung-Plausch ab, wo ich mit Frauen aus dem öffentlichen Leben, aber auch aus der Menomeo-Community, also gern auch mit dir locker und entspannt über die Freuden und auch Herausforderungen der Wechseljahre spreche. Du möchtest damit mit mir reden? Dann melde dich unter daniela@menomeo.at. Außerdem, wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann folge dem Podcast auf der Plattform deiner Wahl und aktiviere die Glocke. Bewerte Menomeo außerdem mit Sternen, das hilft mir und dem Thema Wechseljahre in der Sichtbarkeit. Mehr Tipps und Wissenswertes gibt es übrigens auch auf Instagram unter menomeo_podcast und auch ganz klassisch im Internet unter www.menomeo.at, wo du dich übrigens auch zu meinem kostenlosen Newsletter anmelden kannst. Kerstin, ganz haben wir noch nicht durch. Du schreibst mir bitte noch in mein Menomeo-Freudenbuch. Funktioniert so, ich beginne den Satz, du vervollständigst diesen.
Wunderbar.
Daran merke ich, dass ich in den Wechseljahren bin.
Wenn ich meinen Mann umbringen will, ich glaube, dass ich immer wieder im Feuer stehe und nicht atmen kann, das sind die Wechseljahre.
Meine größte Herausforderung in den Wechseljahren?
Dass ich mich mit meinem Körper und meinen Bedürfnissen auseinandersetze.
Das hätte ich gern früher über die Wechseljahre gewusst.
Dass sie früher beginnen als dieses klassische mit ich habe keine Regelblutung mehr, das hätte ich gern früher gewusst.
Meine Geheimwaffe in den Wechseljahren?
Viel Informationen, sich gut informieren und sich den richtigen Partner suchen.
Glückliche Wechseljahre heißt für mich?
Alles ausprobieren, bis man das Richtige findet.
Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin alles Liebe und vergiss nicht aufs Glücklichsein. Vielen Dank an WePodit für Sounddesign und Post-Production.